NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr zur dritten Folge der Podcast-Serie von NAPCHECK wieder dabei seid. Ich hoffe natürlich, ihr habt unseren Kanal schon abonniert, damit ihr nichts verpasst. Ich bin Julia Fritz und freue mich auch heute wieder Manuela Bauer an meiner Seite zu haben. Hallo Manu.
Hallihallo, jetzt geht's los. Jetzt. Endlich.
Ja, endlich.
Hier kam nämlich ein riesiger Lieferwagen, darf ich verraten, der irgendwie hier eimerweise und kartonweise Zeug liefert.
Genau.
Mit NAPCHECK-Produkten, das ist ja unglaublich.
Genau.
So, aber jetzt geht's los.
Jetzt geht's los.
Und zwar haben wir heute ein wirklich spannendes und ja für mich sehr verwirrendes Thema, und zwar die Welt der Deklarationen werden wir heute besuchen.
Den Dschungel.
Sumpf. Die Buchstabensuppe. Also ich kann mich erinnern, als ich meine ersten Katzen hatte und dann mal geguckt habe, was da hinten drauf steht. Ich bin ja schon gestolpert bei Rohasche, da habe ich ja schon Schlimmstes befürchtet.
Die Oma, oder?
Ja, die Oma in der Urne.
Okay, gut, die ist es nicht, aber wir können da gerne,
bin ich schon mal beruhigt.
Da sehr gerne drauf eingehen, was das ist. Ja.
Also, liebe Julia, du hast die ehrenvolle Aufgabe, heute Licht in diese verwirrende Welt der Deklaration zu bringen. Und wir haben natürlich auch wieder Fragen von deinen Hörerinnen und Kunden zu beantworten. Mich würde als erstes interessieren, können denn die Hersteller einfach da alles schreiben, was sie wollen? Oder gibt es Vorgaben, die dann auch überprüft werden?
Ja, sehr gute Einstiegsfrage, und ich gebe dir auch recht, du hast es ganz gut bezeichnet als Dschungel. Tatsächlich hat man es auch oft in der Beratung, dass man wirklich erstmal die Etiketten übersetzt für die Kunden, weil es sehr schwierig geworden ist, das als Normalsterblicher, sage ich mal, zu verstehen.
Davon ist es ja meistens nicht mal leserlich, da brauchst du ja eine Lupe, ne?
Ja, tatsächlich, auch das ist, also da steigen wir jetzt direkt ein, es ist wirklich vorgegeben, was du draufschreiben darfst, was du nicht draufschreiben darfst, welche Aussagen du treffen musst, und es steht auch, also es ist auch vorgegeben, dass es leserlich sein muss. Also es steht zwar jetzt nicht genau die Punktgröße der Schriftart, aber ich gebe dir recht, also ich komme jetzt mittlerweile manchmal auch schon nicht mehr klar, was da draufsteht.
Okay.
Aber es ist da, auch das steht im Futtermittelgesetz, dass es leserlich sein muss, und eben konkret, also es gibt einige gesetzliche Grundlagen, die diesen ganzen Futtermittelbereich regeln. Und Teile davon sind sozusagen allgemeingültig. Allgemeingültig im Sinne von, wir haben ja lebensmittelliefernde Nutztiere, die ja sehr wichtig sind und wo auch die ein oder andere Vorlage, sage ich mal, etwas strenger ist, aus Gründen. Ja, wir haben eine Umwelt, die es zu schützen gibt. Das ist jetzt auch mehr im Nutztierbereich durch die, zum Beispiel die Gülle, die entsteht, etc. pp., weil du natürlich auch über die Nahrung Stoffe hast, die dann wieder in die Umwelt gelangen. Also
was vorne reingeht, geht hinten raus,
ja,
ja,
genau.
Bekanntlicherweise.
Ja, aber das ist faszinierend. Also im Nutztierbereich oder gerade in der Tierernährung ist da halt auch sehr viel Rechnerei, sage ich mal, um auch solche Dinge zu optimieren, um die Umwelt zu schützen.
Schonen.
Und dann haben wir natürlich, also die Gesundheit von Mensch, die Umwelt und natürlich die Gesundheit vom Tier per se. Das ist sozusagen das, was du in Leuchtreklame oben drüber schreiben könntest, was über allem steht. Umso faszinierender finde ich, was man manchmal so alles liest, ja, was so alles im Futter sein soll. Ob das jetzt euthanasierte Haustiere sind, über Gummireifen und die tote Oma.
Ne, also so überhaupt die, was meinst du, wo liest du sowas?
Ja, im Internet, in manchen Büchern, so Schwarzbücher oder so, da stehen durchaus solche
was
Sachen.
Was liest denn du?
Ich lese es nicht, aber ich habe damit zu tun, weil es andere lesen und mich dann fragen, ob das stimmt. Und ich dann sagen kann, nein, das stimmt nicht. Aber das möchte ich mal ganz klar sagen, also das ist nicht ein komplettes Wünsch-mir-was-Konzert, was die Deklaration betrifft. Und wie gesagt, es wird unterteilt in die lebensmittelliefernden Tiere und eben auch unsere Heimtiere, unter die halt Hunde und Katzen fallen. Und einige Regelungen gehen auf Hunde und Katzen über, weil sie halt im Nutztierbereich gelten, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht so super sinnvoll erscheinen mögen, aber das nur mal so am Rande erklärt.
Also ist reguliert.
Du hast, es ist reguliert.
Irgendwann hast du, glaube ich, erwähnt, 10 Punkte müssen draufstehen.
Richtig, also wenn wir jetzt konkret über die Deklaration sprechen, also vielleicht vorab kurz gesagt, dass es, also es gibt eine Verordnung, die die Futtermittel regelt, also wo die Deklaration draufsteht. Und es sind 10 Punkte, können wir gleich, gehen wir gleich drauf ein, die gegeben werden sollen. Dann gibt es aber auch Verordnungen, Richtlinien und so weiter, die zum Beispiel auch bestimmte Dinge definieren. Einzelfuttermittel, ja, was sind überhaupt Zutaten, was ist überhaupt erlaubt? Dann gibt es auch Kategorien, kommen wir da auch noch drauf zu sprechen, ja, wie heißen die, was steckt dahinter? Dann gibt es eine eigene Verordnung für die Zusatzstoffe, über die wir auch noch sprechen. Es gibt eine Verordnung für die Diätfuttermittel.
Über die wir auch noch sprechen.
Über die wir auch noch sprechen.
Es wird ein Zehnteiler.
Und es gibt auch einiges ganz wichtig über die tierischen Nebenprodukte. Ja, was darf ich eigentlich damit machen? Was darf ich zu was verwenden? Also all das sind Dinge, über die wir heute sprechen werden. Aber wir fangen mal mit dem Einfachen an, weil wir konzentrieren uns ja auf die Deklaration. Das heißt, auf das, was auf der Verpackung in welcher Form stehen
und
muss.
Wie ich als Laie das entschlüsseln kann, sozusagen.
Ja, wir hangeln uns da jetzt durch.
Wir fangen jetzt einfach mal an.
Wir fangen an.
Wir fangen an. Wird ja schon mal unterschieden zwischen Alleinfutter oder Ergänzungsfutter.
Ja.
Wie kann ich das erkennen? Also ich.
Okay, das ist so fast mit einer der nicht kompliziertesten Fragen, aber eine der wichtigsten. Also Ergänzungsfutter, Alleinfutter, was du gesagt hast, ist die Art des Futtermittels. Das ist der erste Punkt von unseren 10, von unserer 10er-Liste, die genannt werden muss. Mhm. Das dient dem Zweck, ich als Verbraucher, ich kaufe was und ich will ja wissen, was kaufe ich denn da, was kann das Produkt so. Und ein Alleinfutter ist so definiert, dass es den kompletten Tagesbedarf des Tieres decken muss und zwar nicht nur den Energiebedarf, sondern insbesondere halt den Nährstoffbedarf. Das heißt, wenn jetzt theoretisch mein Tier dieses eine Alleinfutter sein ganzes Leben lang bekommt, dann darf es dadurch keinen Mangel erleiden, natürlich auch keine Vergiftung, also gesundheitsbedenkliche Überversorgung, sage ich jetzt mal. Das versteckt sich hinter dem Begriff Alleinfutter, denn wenn ich sozusagen die Verantwortung an den Hersteller abgebe, das heißt, der sorgt dafür, dass mein Futter bedarfsgerecht ist, dann muss er das auf der Verpackung natürlich auch entsprechend angeben können. Wenn ich jetzt das Futter selber mache für meine Tiere, dann muss ich dafür ja sorgen, dass das Futter bedarfsgerecht ist. Hol mir dann in der Regel Hilfe oder wie auch immer. Aber bei dem Futtermittelbereich ist das sozusagen hinter diesem Begriff Alleinfuttermittel.
Steht dann das Wort drauf, Alleinfuttermittel?
Es steht so drauf, es muss genau als solches draufstehen. Mhm. Und wenn das jetzt nicht speziell für eine Altersklasse
Senior
erwähnt ist, genau, dann ist es tatsächlich so, dass es für alles gelten muss. Also dann muss es bedarfsgerecht sein, sowohl für den Welpen als auch für den Senior. Mhm. Außer es steht jetzt explizit drauf für wachsende Hunde oder für den Ausgewachsenen.
Aber die sind ja jetzt nicht haftbar, die Hersteller. Ist ja kein Medikament.
Es ist kein Medikament, aber es ist trotzdem eine gesetzliche Vorgabe. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie nichts wäre. Mhm. Ja, jetzt halten sich viele nicht dran. Da werden wahrscheinlich auch noch, ja, viele.
Okay. Hatte ich ja in der Eingangsfrage gesagt, wer prüft das eigentlich?
Ja, keiner in dem Sinne. Also ist auch etwas, was viele Leute glauben, dass sie halt glauben, wenn etwas auf dem Markt ist, dann muss es ja geprüft werden.
Ja, eben, denkt man doch.
Und manche Hersteller, also ich sag mal so, Marketing ist so ein sehr spezieller Bereich, ne? Wie du die Dinge formulierst, dass sie dann so und so klingen. Und manche schreiben zum Beispiel, ja, dass ihre Futtermittel auch behördlich geprüft werden oder was weiß ich. So im Endeffekt, was steckt dahinter? Diese gesetzlichen Vorgaben, die es gibt. Es gibt natürlich auch eine Futtermittelüberwachungsbehörde für jedes Bundesland. Und die wäre sozusagen die Anlaufstelle, wenn da irgendetwas nicht stimmen würde oder wo man sich auch als Hersteller vielleicht informieren kann. Denn du musst dich auf jeden Fall registrieren, also wenn du Futtermittel in den Verkehr bringen möchtest. Und die prüfen natürlich diese Angaben, diese Pflichtangaben, über die wir jetzt sprechen, die Deklaration, aber die prüfen jetzt nicht zwingend, ob das schlüssig ist. Ja, also ich kann ja draufschreiben, es ist ein Alleinfutter, ohne dass es eins ist, denn um das mal klar zu unterscheiden, die zweite große Kategorie sind die Ergänzungsfuttermittel.
Ja. Und die was sind, ergänze ich da damit?
Richtig, die sind so definiert, dass sie nur zusammen mit anderen Futtermitteln für die tägliche Ration, so steht es im Gesetz, also für die Gesamtration reichen. Das heißt, das kann zum Beispiel sein Hundeflocken oder eine Dose mit Fleisch oder eine Barfmischung oder Leckerlis auch unter Umständen. Ja? Das heißt, das sind Sachen, Zutaten sozusagen, die alleinig nicht bedarfsdeckend sind, die du kombinieren musst. So kannst du Mineralfutter dazu tun, das wäre auch würde auch unter die Kategorie Ergänzungsfutter sein. Das heißt, das ist schon ein Riesenunterschied, ja, wenn ich ein Alleinfutter habe, dann reicht das. Das muss reichen. Während ich bei den anderen nämlich eben, wie du sagst, wissen muss, was muss ich denn dann dazu tun? Wie kombiniere ich die denn?
Das heißt, miteinander dann wieder.
Miteinander. Ah, ja. Das heißt, das ist jetzt nicht ganz so trivial. Ja? Und es ist natürlich auch vom Wert her, ist natürlich viel cooler, sage ich jetzt mal, wenn du ein Alleinfutter hast. So. Und da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, weil du musst, Und das ist wirklich so, egal wie du eine Ration zusammenstellst, du hast ja deine Rohstoffe, deine Zutaten, Fleisch, Innereien, Kohlenhydrate, also Energieträger, Gemüse, vielleicht Fasern und Öle und whatever, ja, so. Und du hast einen bestimmten Bedarf, Nährstoffbedarf des Tieres. Und die Rohstoffe haben natürlich ihre eigenen Nährstoffprofile. Ja, wir wissen, Milchprodukte aus der Humanernährung, hey, super, da ist Kalzium drin, zum Beispiel. Mhm. Ne? Fisch, ah, guck mal, das ist ein Jodlieferant, Omega-3. Also das kennen wir auch so ein bisschen aus unserer Ernährung. Genau. Es ist nur so, dass diese natürlichen Gehalte sozusagen an manchen Stellen, also auch da musst du geschickt miteinander kombinieren, wenn du möglichst viel schon mal von Haus aus abgedeckt haben möchtest. Mhm. Du musst aber auch natürlich gewisse Lücken passend supplementieren. Und diese Lücken hast du immer. Das können Spurenelemente sein, das können bestimmte Vitamine sein. Und ich rechne ja auch schon über fast 20 Jahre mittlerweile Rationen rauf und runter. Und das ist ja im Prinzip fast nichts anderes. Und die Leute sagen immer, ja, wie kann denn das sein? Ich habe das ja für mich auch nicht und früher war doch alles anders. Was auch stimmt, was sich nur geändert hat, ist der durchschnittliche Energiebedarf unserer Hunde und Katzen. Die bewegen sich nicht mehr so viel. Das heißt …
Wie wir …
Das auch, ja. Ja, es ist immer eine Koexistenz, ja, auch im negativen Kontext.
Oh, oh, ja, war doch letztens erst jeder zweite Hund ist übergewichtig, ne?
Ja, das, aber gut, das ist kein, das wissen wir schon lange, ja. Es wird halt immer wieder mal aufs Neue darauf hingewiesen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, aber du siehst, ja, natürlich, die sind auch übergewichtig, weil sie zu viel zu fressen kriegen. Aber jetzt, um das kurz zu erklären, warum man diese Zusätze oder diese halt benötigt, ist … Dein Energiebedarf oder der des Tieres bestimmt, wie groß die Futtermenge ist. So. Dein Nährstoffbedarf hat aber was mit deiner Körpermasse zu tun, unabhängig davon, wie viel du dich jetzt bewegst. Das heißt, wenn ich mich weniger bewege, brauche ich weniger Futter. Ergo habe ich automatisch weniger Nährstoffe.
Nährstoffe und die fehlen mir dann wieder.
Und die fehlen dann.
Ah, ja, Knickknack. Genau.
Deswegen ergeben sich diese Lücken. Ah. Und deswegen ist es auch so, dass du wirklich alles ergänzen musst. Eine Dose, wenn du ein Alleinfutter machen willst, wohlgemerkt, ja. Mhm. Ein Trockenfutter, ein Nassfutter, also eine Dose. Wenn du ein Barf-Alleinfutter, also dieser Begriff ist wirklich klar definiert, dann müssen da auch Zusätze rein. Dann ist nämlich nicht mehr mit aus, ist alles nur natürlich. Das funktioniert halt leider nicht. Mhm. Es gibt natürlich Zutaten, die bestimmte Nährstoffe liefern, wie beispielsweise Seealgenmehl liefert Jod, ein natürlicher Jodlieferant, den kann ich verwenden, dann bräuchte ich Jod nicht unbedingt zusetzen. Dann habe ich, was weiß ich, Lebertran liefert Vitamin D, bräuchte ich es nicht zusetzen. Mhm. Ja, also das hängt dann so ein bisschen davon ab, was ich verwenden will. Mhm. Aber was wir auch noch bedenken müssen, ist, dass jetzt gerade im kommerziellen Bereich, wenn ich die Sachen erhitze, wir machen ja auch definitiv nochmal einen Podcast über die Herstellung von …
Der nächste …
Ist es der nächste?
Oder der übernächste?
Oder mal schauen, wie weit wir heute kommen.
Oder der überübernächste.
Aber wir machen es auf jeden Fall. Wie man jetzt so ein Futter herstellt tatsächlich, weil da, glaube ich, auch sehr viele Fehlinformationen herrschen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe nochmal einen Herstellungsprozess, der auch Temperaturen beinhaltet. Mhm. Und man, es ist wie bei uns beim Kochen, ja. Wenn ich was lange, Gemüse lange koche, wir wissen, Dampfgarn ist schonender und erhält
genau,
die Vitamine.
Genau, geht alles kaputt.
Mhm. Ja, alles ist jetzt viel. Sehr schwarz-weiß. Es geht einiges kaputt. Mhm. Das ist auch unterschiedlich. Manche Vitamine sind super hitzelabil, andere nicht. Und ich hätte ja auch gern noch eine bestimmte Haltbarkeit. Ja, also nicht nur ich als Verbraucher. Wenn wir teilweise Produkte haben, die noch 6 Monate haltbar sind, dann gibt es Menschen, die das zu kurz finden und sich darüber beschweren. Okay, ja. Mhm. Aber worauf ich hinaus will, ist, du brauchst ja auch eine Haltbarkeit. Du hast den Produzenten, derjenige, der es in seinen Laden stellt, ja, der will das, der kann das vielleicht nicht in 2 Monaten umsetzen. So, derjenige, der es einkauft, hätte vielleicht auch gerne eine Haltbarkeit länger als 4 Wochen. Also kommt natürlich auch mal drauf an. Das heißt, da summiert sich schon einiges. Mhm. Und als Hersteller, wenn ich ein Alleinfutter habe, habe ich halt die Verantwortung, dass das alles passt. Und auch wirklich ausreicht. Insofern kommst du ohne bestimmte Ergänzungen gar nicht aus.
Klar.
Ja. Mhm. So, und das ist so ganz wichtig zu unterscheiden. Deswegen an euch direkt, wenn ihr ein Futter habt, da steht Alleinfutter drauf und es hat 0,0 Zusätze oder da steht dann keine Chemie oder was weiß ich, alles natürlich, das geht sich nicht aus.
Okay.
Nein. So, und das ist halt das, wo ich sage, das hat auch zugenommen, total. Jetzt geht es so ein bisschen wieder in eine andere Richtung. Also es gibt jetzt Hersteller, die viele Jahre ohne, also genau auf diesen Pfad, den betreten haben, die jetzt anfangen das ins Richtige, auf den richtigen Pfad zu gehen. Mhm. Aber das hat tatsächlich war in den letzten 10, 15 Jahren mit so einem Trend, dieses zusatzstofffreie
ist was Böses. Weil es böse ist, oder?
Alles Chemie, alles schlecht. Mhm. Und gerade hier in Bayern, ja, sind ja in einem Jodmangelgebiet. Mhm. So, und wir haben jodiertes Kochsalz, Speisesalz. Ja. Und das tust du dir in dein Essen oder es ist schon drin. Und das ist auch ein Zusatzstoff. Ja? Also vermeintlich böse Chemie und wir kriegen das gar nicht mit. Also man muss auch, denke ich, aufklären, wo jetzt Gefahren bestehen und wo nicht. Und faszinierenderweise haben die Leute Angst vor Dingen, die super geprüft sind und sind völlig unbedenklich gegenüber Dingen, die null geprüft sind, wie Kräuterprodukte. Ja, da kannst du, das ist irre, was es gibt, da Mischungen mit Kram und Hauptsache rein damit und natürlich und gesund.
Kräuter haben auch Wirkstoffe, das unterschätzen die meisten
Ne? Und da bin ich natürlich als Tierarzt, wo ich mir denke, so, hat da mal jemand an Wechselwirkungen gedacht oder Interaktionen auch mit Medikamenten, also und das wird nicht geprüft, während jetzt Zusatzstoffe, egal für welche Indikation, da sprechen wir noch drüber, die durchlaufen ein sehr aufwendiges Zulassungsverfahren und sie müssen auch zweckdienlich sein. Also das ist auch nicht, ich hätte das jetzt gern und deswegen stelle ich einen Antrag, sondern sie müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt zugelassen zu werden. Mhm. Also das ist schon sehr reguliert, das Ganze.
Genau. Ja, dann gehen wir mal weiter in die Details.
Gehen wir in die Details. Sehr gerne.
In erster Linie geht es ja um die Zusammensetzung der Zutaten. Ich habe das jetzt so verstanden. Also die Komponente mit dem größten Anteil, also jetzt, ich sage jetzt zum Beispiel Geflügel oder so weiter, die steht ganz oben. Die hat den größten Anteil an erster Stelle. Dann geht es zum Beispiel weiter mit Erbsen, Süßkartoffel, Rübenschnitzel, ne? Nach Anteilen. Jetzt hat uns eine Kundin von dir, die Bettina Kühl, die hat schon an ihrer eigenen Rechenleistung gezweifelt, denn sie schreibt, also mein Hund kriegt ein Trockenfutter mit Geflügel. Für mich stellen sich folgende Fragen. Wie können 20% frisches Huhn, steht da drauf, und 20% getrocknetes Huhn ein Hühnerprotein von insgesamt 80% ergeben? Und wieso entspricht das 70% Hühnerfleisch, also ich sag mal nach Adam Riese 20 und 20 ist 40 und nicht 70, aber du weißt das sicher mehr, Julia.
Also ich sage auch mal, das verwirrt mich gleichermaßen. Also liebe Frau Kühl, liebe Bettina, dass du da irgendwie nicht ganz durchsteigst, ist normal. Ich will jetzt niemandem unterstellen, dass das die Absicht ist, aber hier ist halt sehr viel rumoptimiert, sage ich jetzt mal. Also wir können uns mal die Zusammensetzung anschauen. Ich lese mal vor, Huhn 20% frisches Huhn und 19,5% getrocknetes Huhn. So, da ist auch die Frage, ob jetzt das, also
in Relation ist oder wie?
So, jetzt pass auf, jetzt müssen wir einen Schritt zurück. Okay. Zusammensetzung ist auch eins der 10 Dinge, die auf der Verpackung angegeben werden müssen. Und zwar in absteigender Reihenfolge der Prozentanteile, das hast du schon gesagt. Und da bezieht sich das auf die, wir nennen das ursprüngliche Substanz in der Tierernährung. Es gibt Trockensubstanz und ursprüngliche Substanz. Und also so, wie das Futter ist, so wie es reinkommt. Das heißt, hier Bettina hat ja ein Trockenfutter. Trockenfutter hat wenig Wasser. Ja? Das heißt, was jetzt hier sozusagen gemacht wird, ist, dass ein Teil frisches Huhn im Futter als Zutat verwendet wird, was einen sehr hohen Wasseranteil hat.
Und dann ist getrocknetes Huhn noch dabei.
Und es ist getrocknet. So. Das heißt, ich habe ein frisches Huhn, damit ich das vorne hinstellen kann, hinschreiben kann und das Getrocknete, was üblicherweise im Trockenfutter verwendet wird.
Was ist das getrocknete Huhn?
Ja, natürlich, weil wenn du einen Kuchen backst, ja, was nimmst du? Du nimmst Mehle, oder? Wenn du jetzt ein Kartoffelbrot machen würdest, nimmst du jetzt auch keine frischen Kartoffeln. Nee. Und wenn du sie nehmen würdest, müsstest du sie erstmal trocknen, mahlen, zu Flocken verarbeiten, damit du die in deinen Teig kriegst.
Aha, und wieso nehmen die dann frisches Huhn?
Weil es besser klingt.
Ah.
Es ist jetzt nicht nur einer der Gründe. Also es gibt tatsächlich ein paar Hersteller, und da ist jetzt auch nichts Verwerfliches dran, die sozusagen Frischfleisch mit verarbeiten können in einem Trockenfutter. Ich habe auch schon mal ein Werk gesehen, wo die das machen. Da ist dann quasi ein großer Tank vorgelagert. Und das ist aber jetzt kein Fleisch, so wie wir uns das vorstellen, dass das irgendwie Stücke wären, sondern das ist eine fließfähige Masse, sage ich jetzt mal. Also sowas wie, du zwinkerst, wie eine dicke Fleischbrühe sozusagen. Ja, so kann man sich das vorstellen, was dann ist, aber eben nicht getrocknet. Also es ist jetzt kein Fleischmehl, sondern es ist tatsächlich mit Wasser.
So. Entschuldige. Ja, ich stelle es mir lieber nicht vor.
Ja, ich meine, es ist ja so.
Du weißt, ich bin Vegetarierin.
Bei der Werbung wird ja oft auch mit unseren Bildern und unseren Emotionen gespielt, sehr, sehr viel. Da natürlich auch, ja, also ich würde es jetzt auch nicht unromantisch machen, aber es sind jetzt nicht die Stückchen, wie wir sie uns vorstellen, die dann da in diesen Extruder in diesen Apparat, mit dem Trockenfutter gemacht wird, diesen Schnelldampfkochverfahren sozusagen reingeht. Aber dadurch, dass du jetzt das sozusagen verwendest mit dem hohen Wasseranteil, steht es halt sehr weit vorne in der Deklaration. Mhm. Entscheidend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist das alles eigentlich gar nicht. Okay. Worauf ihr achten müsst, oder das, was qualitätsbestimmend ist, ist der Rohproteinanteil.
Aha.
Jetzt sind wir zwar schon bei Punkt.
Da sind wir schon im übernächsten Folge.
Ich will gar nicht springen, aber ich muss es hier erwähnen, die analytischen Bestandteile, einer davon ist der Rohprotein.
So, da kommen wir später dazu. Ja. Jetzt lass uns doch nochmal zu Bettina zurückkommen. Mhm. Dieses 2020. Mhm. Ergibt 40. Nein. Und hier steht also aber drauf 70 oder 80.
Ja, hier wird irgendwie hochgerechnet. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie sie es machen, ja, und ob das auch alles jetzt korrekt ist. Ich gebe es jetzt mal ganz ehrlich zu, ich könnte mich da jetzt hinsetzen und versuchen, das nachzurechnen, wie sie es gemacht haben.
Da müssen wir deinen Hersteller anrufen, ehrlich gesagt, ne?
Das wäre das, oder was anschreiben. Ich tatsächlich, wenn ich es jetzt nicht hinkriegen würde, ich meine, wir sind hier im Podcast, ich will jetzt hier nicht meinen Taschenrechner rumrechnen, aber sie werden es sich irgendwie hingerechnet haben, ob das so passt oder nicht passt. Kann ich jetzt auf die Schnelle tatsächlich nicht beurteilen. Ich meine, hier wird noch hervorgehoben, 70% eben dieses Hühnerprotein. Das wiederum kann sich aber ja nur auf das Protein beziehen. Du hast ja auch…
Dieses Rohprotein oder
nee,
was?
Nee, Protein allgemein, in dem ganzen Futter. Du hast ja nicht nur tierisches Protein drin.
Ja, du hast auch Erbsen oder…
Richtig, und Erbsen sind auch enthalten vergleichsweise viel Protein. Das heißt, diese 70 hier beziehen sich jetzt nur auf das Protein. Also… Das ist das, was ich mit diesem kreativen Marketing meine. Mhm. Ja? Und wenn man jetzt mal genau liest, die 70 beziehen sich jetzt nur auf Protein. Also es sind 70% Hühnerprotein drin, also vielleicht 30% andere.
Nee, 80 steht hier.
Okay, aber hier steht nochmal 70.
Oh Gott, jetzt sind wir endgültig verwirrt.
Jetzt sind wir endgültig auf Abwägen. Und bevor jetzt jemand abschaltet und sich denkt, oh Gott, lass uns die nächste Frage.
Ja, wir haben viele komplizierte Sachen heute, liebe Hörerinnen.
Ja, ich hoffe trotzdem, dass wir klarstellen konnten, dass das teilweise auch.
Ich habe mir jetzt auf alle Fälle im Vorfeld schon mal verschiedene Produkte angeschaut. Okay. Döschen und Päckchen. Und da ist mir jetzt aufgefallen, es gibt eine geschlossene und eine offene Deklaration. Mhm. Vielleicht kannst du unseren Hörern erklären, wie das sich voneinander unterscheidet und warum der eine Hersteller das so macht und der andere macht es anders. Aber lass uns mit der geschlossenen Deklaration anfangen. Mhm. Da steht dann zum Beispiel Getreide. Jetzt weiß ich nicht, was für ein Getreide? Weizen? Mhm. Ist es Reis? Ist es Mais? Ja, also…
Was denn jetzt?
Ja,
verdammt.
Naja, es gibt ja Tiere mit Allergien, richtig, zum Beispiel. Richtig. Futtermittel, richtig. Da muss ich doch wissen, was für ein Getreide das ist.
Richtig,
ja?
Bei denen müsstest du es wissen, bei vielen müsstest du es aber nicht wissen. Deswegen ist das per se jetzt mal kein Qualitätsmerkmal, für welche Art der Deklaration sich der Hersteller entscheidet. Wobei es durchaus Menschen gibt, die das als erstes Kriterium nehmen, um zu sagen, ein Futter ist gut oder schlecht.
Nee, aber wenn ich ein Tier habe mit einer Allergie oder einer Futtermittel.
Richtig, aber dann wählst du das ja auch nicht.
Nee, dann nehme ich es nicht.
Nee, aber das auch vorausgesetzt, du hast die Möglichkeit, beim Hersteller nachzufragen. Das ist auch verpflichtend. Deswegen muss, das ist auch einer der 10 Punkte auf der Verpackung, eine kostenfreie Telefonnummer oder aber E-Mail-Adresse stehen, wo du nachfragen kannst. Das heißt, wenn du jetzt ein Futter hast mit einer geschlossenen Deklaration und da steht Getreide und du hast einen Allergiker, dann sagst du, was ist es denn bitte? Und der Hersteller sagt dir, wir haben das und das.
Aha.
Vielleicht sagt dir der Hersteller, aber wir haben mal das und mal das. Ja?
Ach, das kann er auch machen.
Genau. Und das
was
ist,
gerade auf dem Markt ist sozusagen.
Richtig. Und das ist für manche Produkte aber auch sinnvoll. Mhm. Ja? Das ist also auch nicht irgendwie gut oder böse, sondern also ob du jetzt ein, ich sag mal, einen Roggen nimmst oder einen Weizen, ist jetzt von den Nährwerten her super ähnlich. Da veränderst du das Produkt nicht nennenswert. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel eine bestimmte Preiskalkulation gemacht hast für dein Futter, ja, dann ist das wichtig für dich.
Naja, wenn das, jetzt ist der Weizen wahnsinnig teuer gerade oder was, dann nehme ich halt Erbsen oder so.
Genau, ne? Genau. Erbse ist jetzt ein bisschen anders von der Zunge, aber egal.
Entschuldige, ja.
Wurscht, okay. eine andere Getreideart nimmst du dann, ja, oder Leber, ja, wenn ich jetzt… was weiß ich, Schweineleber ist jetzt vielleicht gerade günstiger oder übrig oder was weiß ich. Dann nehme ich vielleicht die statt Rind. So. Das kann ich ja machen. Ich kann daraus ja ein Futter machen. Das ist jetzt halt dann nicht das, was für einen Allergiker geeignet ist. Ja, das muss man halt mal ganz klar sagen. Und natürlich ist es für den Verbraucher jetzt auch nicht so ideal vielleicht, ja, wenn jetzt gerade bei dir zum Beispiel dein Tier ist allergisch, dann bist du darauf angewiesen zu wissen, was drin ist. So, und dann bist du da natürlich ein bisschen aufgeschmissen.
Ja, dann suche ich mir wirklich das Passende aus, ja.
Richtig. Ja. Und noch ein Grund, was jetzt auch, warum jetzt so eine Gruppendeklaration, also die geschlossene Deklaration nennt man auch Gruppendeklaration, das heißt, bestimmte Zutaten werden in Gruppen, / Kategorien zusammengefasst, die übrigens auch vorgegeben und definiert sind, ja, eine eigene Verordnung mit den Kategorien der Ausgangserzeugnisse, heißt die, da steht dann drin, was da alles da reinfällt. Mhm. Ja? Ist zum Beispiel einfach Platz. Du hast ja vorhin schon gesagt, das Etikett, man kann es nicht lesen. Ja? Und wahrscheinlich war das irgendein Produkt mit schon übersetzt in 5 Sprachen. Also wenn du jetzt eine geschlossene Deklaration nimmst und vielleicht, sagen wir mal, das Ganze dann auf 3 Zeilen reduzieren kannst, versus vielleicht 10 Zeilen, hat das natürlich auch einfach praktische Gründe. Und wenn ich, ich sag mal so hauptsächlich diese Flexibilität der Rohstoffe, was aber nicht heißt, dass du es immer anders machst, ja. Das ist, will ich jetzt damit nicht sagen, dass das jemand immer deswegen macht, aber es gäbe die Möglichkeit.
So. Naja, wie zum Beispiel auch beim Fleisch, wenn da jetzt Fleisch draufsteht, ja. Das kann ja praktisch alles sein: Rind, Huhn, Lamm,
richtig.
Wild.
Richtig.
Steht denn dann vorne drauf Wild? Oder?
Genau, das ist noch so ein Zusatz, ist interessant. Wenn du jetzt eine Zutat auslobst, besonders hervorhebst durch Wort oder Bild, dann musst du tatsächlich angeben, wie viel davon mindestens drin ist.
Ah.
Ja, also wenn du jetzt sagst, was weiß ich, ich habe jetzt
Wildgeschmack.
Okay, mit Wildgeschmack, ja genau. Also in dem Falle wäre jetzt Wild hervorgehoben. Das heißt, du müsst dann tatsächlich in Prozent angeben, wie viel drin ist. Und dieses mit Geschmack, da verbirgt sich…
Ein Geschmäckle.
Genau, dass es tatsächlich nur mit Geschmack ist. Aber das ist noch so ein bisschen…
Weniger als 4%.
Ja, okay. Genau. Wobei, wie gesagt, wenn du jetzt etwas besonders hervorhebst, dann muss eigentlich… nach der neuen Verordnung draufstehen bei der Zutatenliste, wie viel davon drin ist.
Das muss draufstehen, ja. Ja. Wenn da jetzt steht, reich an Kaninchen.
Reich an Kaninchen. Also jetzt, wir kommen jetzt vielleicht so,
ein bisschen woanders hin.
Nee, nur so ein bisschen durcheinander.
Okay.
Also, weil du bist jetzt so in diesem Bereich noch so ein bisschen feiner, wie das bezeichnet wird. Ja, du kannst ja sagen, mit Wildgeschmack, mit Wild, reich an Wild, Wildmahlzeit oder reines Wild. Das sind ja auch nochmal so.
Und das sind alles unterschiedliche Dinge, von denen wir
reden. Aber das ist nicht gesetzlich vorgegeben. Deswegen bist du jetzt einmal abgedriftet sozusagen. Neben diesen Vorgaben, wie ich sagte, du lobst was aus, du musst angeben, wie viel drin ist, das ist Gesetz. So, dann gibt es aber auch noch einen sogenannten Code of Good Labeling Practice für die Futtermittelindustrie. Das heißt, der Verband der europäischen Tierfutterindustrie, die FEDIAF, ja, die macht ganz viele tolle Sachen. Zum einen gibt sie Bedarfswerte vor, also die Gehalte, wenn ich ein Alleinfutter habe, wie viel von was sollte drin sein. Das ist ziemlich cool, kann man sich dran halten. Und zusätzlich hat sie eben auch noch diese Empfehlungen für die Deklaration. Good Labeling Practice. Also wenn man es gut machen will, dann kann man sich daran orientieren. Und da sind diese Unterteilungen drin, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, mit Geschmack, als Menü, als Mahlzeit, wie viel es dann sein sollte.
Also wie gesagt, das kann alles sein.
Ich habe das Gefühl, du hast Fragezeichen auf der
Ja,
Stirn.
Ich sehe.
Es raucht schon ein bisschen.
Kleine lila Wölkchen kommen aus meinen Ohren.
Ja, okay. Ich hoffe, die Hörer können. Also,
also wenn, wenn jetzt Fleisch draufsteht, das kann ja alles sein. Das kann Muskelfleisch sein, oder? Das kann Innereien sein. Oder das kann oder sogar Tiermehl?
Nein, pass auf. Also Fleisch ist auch vorgegeben. Wenn du Fleisch schreibst, also wenn du jetzt sagst drin, dann muss es Skelett Muskelfleisch sein. Mhm. Das heißt, da sind manche auch sehr kreativ. Die schreiben dann Brust, na gut, Brustfleisch wäre Fleisch, Herzfleisch habe ich schon mal gelesen. Herz ist ein Muskel, ja, soweit bin ich einverstanden. Aus ernährungsphysiologischer Sicht bin ich auch einverstanden, dass es ähnliche Eigenschaften hat, was Verdaulichkeit und auch Nährwerte betrifft, aber es ist per Definition kein Fleisch. Mhm. Wenn ich jetzt als Hersteller Herz reinpacke und sag, ah, ich habe so und so viel Prozent Fleisch, dann klingt das natürlich beim Verbraucher hochwertiger. Und wir können jetzt mal eine Hypothese aufstellen, was wohl günstiger einzukaufen ist. Also es ist nicht korrekt, darf man nicht machen. Und das ist momentan auch ziemlich populär. Also es gibt diese ganzen Reinfleischdosen, ist echt lustig. Und dann guckst du auf die Zusammensetzung und da ist gar nicht, also Reinfleisch impliziert ja, ich habe nur Fleisch, oder?
Aber es kann sogar Tiermehl sein, ist das richtig?
Nein, nein, jetzt kommst du ganz auf andere Wege. Jetzt bleiben wir mal bei den Dosen und bei der Reinfleischbezeichnung. Okay. Also Reinfleisch impliziert, ich habe nur Fleisch drin. Mhm. Aber meistens sind es Dosen, die aus Fleisch und Innereien bestehen. Innereien sind auch super hochwertige Zutaten, aber halt eben kein Fleisch. Ja? Die haben mehr Bindegewebe, die sind vielleicht anders verdaulich, nicht ganz so gut, die haben auch andere Nährwerte und sie sind einfach de facto kein Fleisch. Das heißt, das ist nicht erlaubt. Und diese zugehörige Kategorie, was man ja oft bei der geschlossenen Deklaration dann ja sieht und wo ja auch viele Mythen herrschen, oh, da ist alles Mögliche drin, eben wie du sagst, ne, die Tiermehle oder euthanasierte Haustiere, habe ich auch schon gelesen, ist Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Und das ist per Definition alle Fleischteile.
Die Nebenerzeugnisse.
Auch, ja. Also alles sozusagen von einem Landtier. Ja, also
was sind Nebenerzeugnisse?
Alles,
was fällt da drunter?
Alles, was nicht Fleisch ist sozusagen. Ja, also das kann sein, ja, ich bin schon dabei. Alles an Innereien, ja, Leber, Pansen, Lunge, Schlund, Mägen und so weiter und so fort. Aber auch Sachen wie Horn, Hornschuh, was weiß ich, Schweinenasen, Ohren, ja, Kaninchenohren. Also im Prinzip alles von einem Tier, was du jetzt nicht isst. So, jetzt muss ich natürlich als Hersteller, also nur weil ich das jetzt verwenden darf, heißt das nicht, dass ich das jetzt in mein Dosenfutter tue, denn diese ganzen Nebenprodukte unterscheiden sich vom Nährwert, von der Verdaulichkeit und alles, was wir im Kauartikelbereich, Ochsenzimmer, ja, solche Sachen, Schweineohren.
Ist auch da drin.
Das sind Nebenerzeugnisse, die du also als Tierfutter verkaufen darfst. Aber als Hersteller wäre ich ziemlich blöd, wenn ich das in meine Dose oder mein Trockenfutter.
Nee, das wird als Kauartikel.
Zum einen das. Zum anderen ist es hauptsächlich Bindegewebe. Ja? Mhm. Nährwert gering, Bindegewebsanteil hoch, ergo Verdaulichkeit mittelmäßig. Und was passiert bei einer schlechten Eiweißverdaulichkeit? Die Tiere kriegen Blähungen oder vielleicht auch eine schlechte Kotkonsistenz. Also ich kann kein hochwertiges Dosenfutter aus solchen Nebenprodukten machen. Da sollte ich dann schon eben Innereien und Co. nehmen und Fleischabschnitte etc. Ja? Es bleibt ja super viel übrig. Schätz doch mal, wie viel von einem Schlachtkörper sozusagen in die Lebensmittelkette geht. Was nutzt der Mensch? Wie viel Prozent? Was schätzt du?
Ja, du hast es schon gesagt, also Rinderzungen, soweit das mögen viele nicht mehr. Ich zum Beispiel, aber und naja, die Leute wollen
ich
ja immer nur.
Du bist Vegetarier. Achso, du magst es nicht.
Nein, nein.
Okay.
Ich esse, und die meisten wollen ja eben nur so viel Leben. Ich würde sagen, 70% gehen in Lebensmittel.
Teilweise. Also bei Geflügel, ja. Da ist ungefähr ein Drittel, was sozusagen Abfall in Anführungszeichen, Schlachtabfälle vielleicht, können wir das jetzt Schlachtabfälle nennen? Also 30% ist der Mensch nicht. Aber bei anderen Tierarten wie Rinder, Schafe, Schweine ist es ungefähr die Hälfte nur. Etwas mehr als die Hälfte. Bei Schweinen ungefähr 2/3. Also da bleibt jede, was du verwendest.
Da muss ich jetzt aber gleich mal, in Tierfutter ist doch nie Schwein drin, oder?
Doch.
Nee.
Doch.
Wirklich?
Also zum einen hast
du. Aber es gibt doch immer nur Rind, Huhn, Geflügel, Wild.
Ist nicht sehr populär. aber ist doch auch mit drin. Das sind dann ja auch in bestimmten Futtermitteln. Also wenn du jetzt auch schaust, sag ich auch mal im freien Handel, Supermarkt oder so oder auch Drogerien, hast du häufig auch Schwein mit drin. Schweineleber zum Beispiel wird verwendet. Aber wir haben natürlich auch den Leckerli-Bereich, ne? Nicht vergessen. Also hier Schweineohren. Ja.
Aber es steht nie als Hauptfutter, als
ganz
Hauptsinn,
selten. Also
auf
es
der
gibt,
Marke drauf.
Gibt ein paar einzelne Hersteller, die wirklich eine Dose mit Schwein haben oder Reinschwein. Für mich als Tierarzt ist das super,
ja,
weil es tatsächlich viele Tiere gibt, die das dann noch nicht gefressen haben. Also ich verwende das tatsächlich mal ganz gerne für Allergiker.
Aha,
genau.
Okay.
Schwein ist jetzt nicht so positiv behaftet, weil halt so im Hinterkopf immer diese Ojetski-Krankheit ist, dass du es nicht...
Die unaussprechliche.
du hast den Knoten in der Zunge gehört.
Genau, ja.
Aber das betrifft ja nur rohes Schweinefleisch. Deswegen kannst du es schon verwenden. Es ist auch mit drin, aber halt in bestimmten Futtermittelarten, sage ich jetzt mal, die du eher so im Supermarkt und so findest. Leckerli-Bereich.
Diese Prozentzahlen, die du gerade vorgelesen hast, ich glaube, das hat sich im Laufe der Zeit ganz schön verschoben alles, oder?
Ja, voll. Ja, voll.
Das heißt, die Hunde und Katzen kriegen eigentlich ziemlich leckere Sachen, ne?
Eigentlich schon, ja. Also zumindest Sachen, die man früher oder auch in manchen Ländern dieser Welt durchaus noch isst, ja, wo wirklich alles verwendet wird.
Hühnerfüße zum Beispiel.
Ja. Aber das ist es ja, hab ich das schon gesagt, dass die, so Nebenprodukte, auch Rinderfüße oder Hühnerfüße, was sagst du, oder dir wird gleich schlecht, Schweineuterus zum Beispiel, eine Delikatesse in asiatischen Ländern, doch.
Ach so.
Und die Rinderfüße gehen nach Afrika zum Teil. Das da, also wir haben halt einfach auch eine ganz andere Wahrnehmung, was unser Essen betrifft, ne? Also wie wir halt auch kulturell aufgewachsen sind. Und ich hatte eine Kollegin.
Ich finde schon so, natürlich, wenn ein Tier getötet wird, dann soll es auch verwertet werden und zwar ganz und nicht da irgendwie die Hälfte weggeworfen werden, ne?
Ja, ich würde jetzt trotzdem nicht anfangen, Hühnerfüße zu essen, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin, also ich habe, es ist für mich auch nicht lecker. Also ich habe manche Sachen schon mal probiert, aber ich habe ein Problem mit der Konsistenz, ich kriege das nicht so. Mhm. Nicht so hin, aber eine Kollegin von mir war in China letztens für eine Fortbildung und hat sie auch gesagt, sie hat dann immer die Dekoration gegessen, weil sie auch teilweise gar nicht wusste, was das ist und das waren halt dann eben auch so Sachen, die wir halt einfach echt nicht essen würden, ne? So bizarr ist es halt, aber mei, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift vom Thema Deklaration, Frau Bauer. Bitte drehen Sie wieder um.
Mir den schwarzen Peter zuschieben jetzt. Das ist ja wirklich unmöglich.
Du bist der Moderator hier.
Tja, unmöglich.
Genau.
Dann würde ich sagen, nämlich, es gibt ja verschiedene Kategorien.
Mhm.
Erzähl mir doch mal dazu was.
Von den Nebenerzeugnissen, genau.
Ja, zwei, drei gibt es, glaube ich. Ne?
Sehr gut, genau. Nicht alles darf verwendet werden zu Tierfutter. Deswegen gibt es eben auch diese Gesetzesgrundlage, was damit zu tun ist. Ja, wenn du jetzt ein Tier beim Tierarzt euthanasierst beispielsweise, wären da ja Rückstände von Betäubungsmitteln drin. Also kein geeignetes Futtermittel. Derjenige, der es essen würde, wäre nicht gut, ja.
Kann ja auch Medikamente bekommen, das Tier.
Ja, voll, ne? Ja. Also du machst ja auch, wie gesagt, ich war ja auch beim Schlachthof.
Außerdem finde ich es pietätlos, mal davon abgesehen.
Das auch. Mhm. Wie gesagt, ich war auch beim Schlachthofpraktikum, wir haben auch diese ganzen Rückstandskontrollen gemacht, ne? Wo du Stichproben nimmst, um zu schauen, ob Medikamentenrückstände vorhanden sind oder nicht, weil das darf natürlich auch nicht in die Lebensmittelkette gehen.
Aber diese, jetzt nochmal.
Kategorie 1, Euthanasie.
Ja, aber diese Tierkörperbeseitigung, wo geht es dann hin?
Es wird verbrannt.
Okay.
Genau, also Kategorie.
Es
wird einfach verbrannt und dann weiß ich nicht, was mit der Asche, also soweit habe ich
das
jetzt.
Das ist nicht die Rohasche.
Nein! Das ist nicht, aber du jetzt, also soweit habe ich tatsächlich nur nicht gedacht, was jetzt dann mit der Asche, aber Kategorie 1 Materialien wird zwingend verbrannt, weil von diesen Produkten sozusagen eine Gefahr ausgehen würde für Tier oder Mensch oder Umwelt. Deswegen kommt das in die Anlage und wird verbrannt.
Ja.
Punkt. Ich weiß nicht, was mit der Asche passiert. Man möge es mir nachsehen. Okay,
ich werde da recherchieren.
Genau. So, dann gibt es
Kategorie 2.
Dann gibt es noch die Kategorie 2, genau. Das sind Sachen, die darfst du auch nicht verfüttern, aber die kannst du jetzt noch in der Biogasanlage verwerten. Sozusagen.
Das
wäre zum Beispiel Gülle. Ja, Magen-Darm-Inhalt. Magen-Darm-Inhalt ist ein verbotenes Futtermittel. Aber du kannst ja das in der Biogasanlage, kannst ja noch nutzen. Musst du also jetzt nicht komplett wegwerfen, sozusagen. Oder auch Tiere, die jetzt verstorben sind, einfach so an irgendeiner Krankheit, von der man nichts Näheres weiß, wäre auch Kategorie 2. Oder auch Tiere, die zur Seuchenbekämpfung nachgekeult worden. Mhm. Hatten wir auch mal die ein oder andere Tierseuche.
Pest oder sowas, mhm. Ja.
Das wäre auch
oder
Kategorie 2.
Das ist Rinderwahnsinn.
Ja, und was hatten wir jetzt auch? Schweinepest. Also gibt es ja immer mal wieder so Geschichten, wo dann ganze Tierbestände.
Die gehen dann in die Biogasanlage.
Die kann man dann noch in der Bio. Also ich meine, ja, kann man jetzt schlecht schönreden, aber du verfüttern darfst du sie nicht, logischerweise aus solchen Schutzgründen. Du musst sie aber auch nicht einfach nur zu der Asche verbrennen, wo wir nicht genau wissen, was dann damit passiert. Du kannst sie halt in Biogasanlagen dann noch nutzen. Mhm. Das ist irgendwie eine bizarre Vorstellung, aber ja. Und jetzt kommen wir doch bitte endlich zur Kategorie 3.
Ja,
das ist die Kategorie, danke, die tatsächlich zu Futter verarbeitet werden darf, die aber nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Ja, also du kannst aus einem Lebensmittel ein Futtermittel machen, du kannst es quasi umwidmen.
Ja.
Damit wird es per Definition Kategorie 3 Material, was dann für manche schon wieder so, was ist das, klingt. Aber das verbirgt sich nichts Schlimmes drin. Also es sind grundsätzlich schlachttaugliche Tiere. Also jedes Tier wird ja untersucht, darf es geschlachtet werden, es gibt eine Fleischuntersuchung, ne, sind und so weiter und so fort, ist das alles in Ordnung. Auch dafür sind Tierärzte, werden Tierärzte gebraucht. So. Das heißt, grundsätzlich sind es mal sozusagen gesunde Tiere. Ja? Dann hast du geschlachtete Tiere oder auch getötete Wildtiere zum Beispiel, die genusstauglich wären, also kann ich verzehren, aber aus kommerziellen Gründen nicht dafür geeignet sind. Oder gedacht sind.
Was heißt das?
Das wäre zum Beispiel hier so eine Lunge oder
Leber.
Ja, was wir halt nicht essen, was übrig bleibt sozusagen.
Also meine Mutter hat gebackene Leber gemacht mit Kartoffelpüree und Zwiebeln.
Mag
wieso ist
ja
das
sein,
nicht geeignet?
Ist es doch, ja, aber es ist halt dann zu viel. Ja? Oder hier, was weiß ich, ja, einfach zu viel. Ja, Pansen ist ja jetzt auch nicht. Also so viel Pansen, wie da anfällt, das kriegst du ja in Deutschland gar nicht veressen.
Ja.
So, und dann gibt es noch die Teile, also die quasi als Genuss untauglich gelten. Also das würde man definitiv nicht essen. Aber die jetzt keine Anzeichen von übertragbaren Krankheiten oder so aufweisen. Wäre beispielsweise eine Brühlunge.
Was?
Oh Gott, ey, ich glaube echt, wir schrecken die Leute ab. Aber ich meine, wir müssen einfach mal
die Brühlunge.
So, ja. Es kann sein, also Schweine werden, wenn sie tot sind, gebrüht, die Borsten entfernt. Und es kann sein, dass das Wasser in die Lunge gerät. So, und dann ist das halt in der Lunge. Das heißt, das ist dann, also das würdest du nicht mehr zubereiten, sage ich jetzt mal, als saures Lüngerl oder so. Oder auch das Stichfleisch, also wo die Tiere entblutet. Oh Gott.
Das ist nicht mein Thema heute. Ich gebe es.
Meins ist auch nicht, aber was soll ich sagen? Ja. Es sind halt Beispiele einfach. Ja. Aber um vielleicht auch so ein bisschen mal die Angst zu nehmen, ich meine, es sind Sachen, die jetzt, wo wir sagen als Menschen, nee, das kann ich nicht essen, verstehe ich auch jetzt. Also Stichfleisch, wo die Tiere halt entblutet werden, das kannst du jetzt ja nicht mehr zusammen machen, um dann ein schönes
Schnitzel
zu machen. Aber du kannst es natürlich verfüttern. Ja, natürlich auch Knochen und sowas, das würde ja auch dazu gehören. Die essen wir ja auch nicht. Ja, da kannst du Knochenmehl draus machen, Kalziumquelle. Also es ist halt so ein bisschen
Kollagen.
Kollagen
wird ja übrigens, liebe Damen, aus Schlachtabfällen gemacht. Nein, das muss man mal wissen.
Ja,
das wissen viele gar nicht. Die denken, ach, das ist irgendwie was
da haben
Tolles
wir wieder,
mit Vitaminen oder was?
Da haben wir wieder das Schwein. Sind, ja. Schweinekollagen wird oft, auch im Tierbereich. Als,
cremt man sich ins Gesicht.
Ja, den Tieren gibt man das zur Unterstützung bei Gelenksproblemen. Kollagen, Hydrolysat, ja, ist ein Teil. Ja, siehst du mal, also so ist es halt, ne? Halt alles manchmal ein bisschen verfremdet oder entfremdet. Aber, und ich verstehe auch das Emotionale. Ich mag schon gar nicht mehr mit dir weiterreden. Aber es hilft nichts. Wir müssen da jetzt durch. Wir wollen euch ja aufklären.
Wir wollen da durch.
Ja.
Wir kommen jetzt zu etwas Schönem, nämlich für mich die pflanzlichen Nebenprodukte. Die
pflanzliche Nebenerzeugnisse.
Ja. Was sind denn da, was ist denn da drin, Julia?
Ja, die pflanzlichen Nebenerzeugnisse, die Kategorie. Ja, und ich kann dir mal die Definition sagen. Das wären also Nebenprodukte aus der Aufbereitung pflanzlicher Erzeugnisse, insbesondere Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchte und Ölfrüchte. Also auch sehr weit reichend. Das könnte zum Beispiel Kleie sein, ja, Schalenreste. Das könnte Zellulose sein, wäre auch was Pflanzliches. Oder hier, was haben wir noch, unsere Rübenschnitzel, ja, die würden auch da drunter fallen, solche Sachen, die halt im Tierfutter gerne entweder als Ballaststofflieferant eingesetzt werden, die Faser, weil die faserreich sind und damit gut für Verdauung, Kotkonsistenz und so weiter. Das wäre zum Beispiel solche Nebenerzeugnisse. Du hängst immer noch in deinem
Ach, jetzt mein
Kopfkino. Ja, dein Kopfkino
ist angeworfen.
Haben wir nicht noch eine schöne Frage für einen?
Doch, wir haben die Mina. Die Mina hat eine schöne Frage, und zwar zu den Prozentangaben auf den Etiketten. Dürfen bei Deklarationen auch nur teilweise Prozentangaben genannt werden und tierische Nebenerzeugnisse bei Trockenfutter?
Ja, dürfen es, genau.
Was heißt das teilweise?
Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir vorhin mal kurz angesprochen haben, dass wenn du jetzt eine Zutat auslobst, durch Bild oder Schrift, ja, indem du sagst, das ist mein Trockenfutter mit Geflügel Kartoffeln und ja, so, dann musst du tatsächlich angeben, wie viel von dieser Zutat drin ist. Aber das heißt nicht, dass du von jeder Zutat deine Prozente angeben musst. Und übrigens, wenn man jetzt auch, sage ich mal, nicht genau weiß, ne, wir haben hier unsere pflanzlichen Nebenerzeugnisse, von denen wir gerade gesprochen haben, wir wollen wissen, was das ist, kannst du ja beim Hersteller nachfragen. Der sagt dir dann, was es ist, bedeutet aber nicht, dass er dir genau seine Rezeptur verraten muss. Ne? Also jetzt, man hat keinen Anspruch darauf zu erfahren, wie viel exakt drin ist. Genau, ist aber auch verständlich. Also Coca-Cola gibt ja
das große Geheimnis.
Gibt ja die Rezeptur auch nicht preis. Genau.
Ja, zu diesen Prozenten, da hat die Sabine Weber auch noch eine Frage. Und zwar, stimmt es, dass auf der Deklaration sowohl prozentual die Trockenmasse als auch der Anteil von etwas im Futter ohne Abzug von Wasser angegeben werden darf? Zum Beispiel, ich habe gehört, der Fleischanteil wird in der Deklaration im Frischzustand eingegeben, zum Beispiel 80% Fleisch, und die anderen Zutaten, Kartoffeln etc., gleichzeitig in der Trockensubstanz, sodass es so aussieht, als wäre noch viel mehr Fleisch als andere Zutaten im Futter, weil der Fleischanteil in der Trockensubstanz ja eigentlich ein ganzes Stück geringer wäre als im Frischzustand. Also mit Wasser, das ist ja wieder tricky. Die kennen sich ganz schön gut aus,
ja, das Kunden. Ist aber, du siehst, also hier ist schon mal ein Begriff, ist tatsächlich, ich glaube, falsch verstanden, nämlich Trockensubstanz. Ich glaube, sie meinen Trockengewicht.
Aha.
Ja, also Trockensubstanz ist auch ein Begriff in der Tierernährung. Das ist, wenn du den Wassergehalt abziehst. Und du musst, wenn du jetzt zwei Futtermittel miteinander vergleichen willst, sagen willst, wo ist denn jetzt eigentlich mehr Eiweiß drin, dann musst du die gleiche Ausgangsbasis haben. Und wenn du jetzt Nassfutter mit nur 20% Trockensubstanz mit einem Trockenfutter mit 90% Trockensubstanz 1:1 vergleichen willst, dann musst du die beide umrechnen auf 100% Trockensubstanz. Ich glaube, deswegen sie meint das Trockengewicht, denn
genau.
Also so wie sie das jetzt schreibt, ist es nicht erlaubt. Also die Sachen müssen in der Deklaration so angegeben werden, wie sie reinkommen. Ja, das heißt, jetzt weiß ich nicht genau, ob sie von Trocken- oder Dosenfutter spricht. Wenn du jetzt ein Dosenfutter hast, da verwendest du typischerweise viel Fleisch oder auch Innereien. Ich mache mal kurz die Klammer auf. Wir machen einen Podcast über Zutaten und die Herstellung von Futtermitteln. Das heißt, das steht dann natürlich sehr weit vorne. Kartoffeln kannst du jetzt ja auch als Kartoffelmehl, als Kartoffelflocken oder wenn es jetzt eine Dose tatsächlich wäre, da sind ja oft nur ganz kleine Kartoffelstückchen, manchmal sind es 4%, manchmal sind es 10%, also wirklich ganz geringe Anteile nur in der Dose enthalten, deswegen steht das weiter hinten. Beim Trockenfutter kannst du das nur machen, wenn du jetzt über dieses spezielle Herstellungsverfahren verfügst, wo du eben die Möglichkeit hast, dieses Frischfleisch, was wir vorhin hatten, dieses Fließfliege, wenn du das sozusagen mit verarbeitest. Das machen aber nur ganz wenige. Aber es gibt es, genau. Ich kann jetzt leider nicht beurteilen, was jetzt hier genau vorliegt.
Bräuchten wir ganz genau eine
Aber es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie sagen darfst, ich habe jetzt, also ein Trockenfutter und da habe ich jetzt, da wird es ja, was weiß ich, ein Fleischmehl verwenden, ja, es ist ja im Prinzip ein Eiweißkonzentrat dann. Das darfst du dann nicht hochrechnen, wie viel wäre das theoretisch in Frischmasse und packt es dann vorne in die Deklaration. Das darf man nicht.
Nicht. Das war das Schlusswort. Liebe Julia, zum ersten Teil.
Oh nein!
Ja, zeitlich sind wir also voll, voll dabei. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen einen zweiten Teil, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar geht es ja nämlich noch mit der offenen Deklaration weiter.
Okay.
Wir haben nämlich noch längst nicht alles besprochen.
Ich glaube auch, wir haben noch nicht die 10 Punkte.
Nee, die haben wir noch nicht.
Wir haben die wichtigsten schon, aber okay, ich bin einverstanden.
Okay.
Es hilft nichts.
Also, bis in 2 Wochen.
Bis genau, den machen wir vielleicht früher, den zweiten Teil. Nicht erst in 4, sondern in 2 Wochen. Geht's weiter.
Wir gucken mal.
Schaltet rein.
Also, tschüss.
Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.